Halleluja. Lob sei dem Herrn. Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Auch bei dieser Kälte, ne? Es ist schön, den Herrn zu loben und zu preisen. Ja, also ich freue mich, dass es kalt ist, weil wenn ich mich nicht freuen würde, wäre es trotzdem kalt. Also freue ich mich lieber, ne? Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich über zwei Sündenböcke gepredigt. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, so aus dem Alten Testament, dass man einen Sündenbock im Alten Testament im Prinzip als Opfer dargebracht hat, den anderen. Auf den hat man sozusagen die ganzen Sünden gelegt und hat ihn dann in die Wüste geschickt. Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass das im Prinzip ein wichtiger Grundstein dessen ist, dass wir erstens wissen, Jesus ist als Opferlamm für dich und für mich gestorben. Er hat den Preis komplett bezahlt. Das heißt, du kannst zu deiner Erlösung nichts dazu beitragen. Auch wenn du noch so eine gute Frau, noch so ein guter Mann bist, der Herr Jesus ist nicht erstaunt und sagt, wow, noch ein Stückchen näher an der Erlösung, sondern die Erlösung ist ein für alle Mal durch ihn vollbracht. Und der zweite Schritt, der eben wichtig ist, dass wir auch, wenn wir mal Fehler machen, wenn wir mal wieder sündigen, dass wir das wieder nicht auf unsere Schultern legen lassen, sondern das auch auf Jesus werfen und sagen, Jesus, du versenkst meine Schuld und meine Sünde permanent und immer an der Stelle, wo das Meer am tiefsten ist. Halleluja. Denn wir neigen oft dazu, uns Sachen wieder zurückzuholen, Sünden wieder vielleicht zu sehr in unseren Fokus zu richten. Das wollen wir nicht. Und heute geht's weiter mit genau, der darf jetzt gleich kommen. Sehr schön. Jakobus 1, 2 bis 4. Da heißt es jetzt, nachdem wir das alles verstanden haben, was ich jetzt eingangs sagte, haltet es für reine Freude, Brüder, Schwestern sind auch mit gemeint, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Ihr seht ja, ich habe da ein paar Worte schon fett gedruckt, nämlich das Wort Probe, das Wort Standhaftigkeit und das Wort Reife. Also wir dürfen sehen, nachdem Jesus uns alle Schuld vergeben hat und wir die natürlich nicht wieder auf unsere Schultern legen, beginnt im Prinzip auch mit Jesus gemeinsam ein Entwicklungsprozess. Halleluja! Es gibt Christen, die nehmen diesen Entwicklungsprozess an und es gibt Christen, die nehmen aus irgendwelchen Gründen auch immer diesen Entwicklungsprozess nicht an. Also selbst im Neuen Testament schreibt ja Paulus mal an eine Gemeinde, also ich kapiere das nicht, ich sage es mit meinen Worten, ihr seid schon so lange mit Jesus unterwegs, ihr müsstet eigentlich schon Fleisch essen, aber man muss euch ständig immer noch Milch zu trinken geben. Deswegen fordere ich euch heraus, ihr Kulmbacher, bleibt nicht Milchbabys, sondern erlangt über die Probe und über die Standhaftigkeit auch eine gewisse Reife. Und ihr kennt sicher auch Christinnen und Christen aus eurem Umfeld, die schon lange mit Jesus gehen, wo ihr euch vielleicht auch wundert, wo die Reife geblieben ist. Und Leute, ich sage euch echt eins, man darf das auch erwarten, dass Christen in einen Entwicklungsprozess mit Jesus hineingehen und nicht in einer permanent und ewigen Opferrolle bleiben. Ich fordere euch da echt heraus, ihr seid nicht von Jesus erlöst worden, um ein permanentes Opfer zu sein, um ständig wie ein Würmchen auf dem Boden herumzukriechen und Staub zu fressen, sondern ihr seid berufen, zu einer Reife in Christus zu kommen. Und diese drei Worte aus dem Brief, den der Bruder von Jesus, Jakobus, ja hier schreibt, möchte ich uns eben etwas beleuchten mit die Bewährungsprobe, die Standhaftigkeit und die Reife. Und wie das der Herr Jesus ja immer gemacht hat, er hat immer Beispiele gebracht aus dem damaligen Leben, möchte ich das einfach mal tun, indem ich Beispiele aus unserem heutigen Leben bringe. Wenn ihr euch nichts merkt von dieser Predigt, nichts, merkt euch diese fünf Worte. Wir müssen als Christen unser Leben vom Ziel her denken. Das gilt noch nicht mal immer nur fürs Christsein. Ich würde fast sagen, das ist eine Lebensweisheit, die uns die Bibel gibt, dass es immer Sinn macht, das Leben vom Ziel her zu denken. Vielleicht denkst du dran, was du schon manchmal für Schritte gemacht hast, für Entscheidungen getroffen hast. Und hinterher ist irgendwie nur Mist dabei herausgekommen. Und dann denkst du, Mensch, wenn ich vorher vielleicht drüber nachgedacht hätte, was das alles für Folgen haben kann, hätte ich vielleicht in der Vergangenheit eine andere Entscheidung getroffen. Deswegen fordert uns wirklich die Bibel immer heraus, das Leben vom Ziel her zu denken. Also unser größtes Ziel, das wir erreicht haben, durch den Tod von Jesus und durch den wir ihn in unser Leben aufgenommen haben, ist, dass wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Das ist erstmal das erste Ziel. Dem untersteht letztendlich alles. Alles, was du hier auf der Erde tust, sollte von diesem Ziel her gedacht werden. Und die Bibel sagt uns, wenn wir von diesem Ziel her denken, schafft euch nicht Schätze und Reichtümer, die von Rost und Motten zerfressen werden können, sondern schafft euch Dinge, die auch Bestandteil für den Himmel haben. Da gehört beispielsweise dazu, dass ihr miteinander umgeht, so als wisst ihr jetzt schon, dass ihr mit den Leuten, die hier alle rumsitzen, könnt euch mal umschauen, Leute, ihr verbringt die Ewigkeit miteinander. Also die Schwester, der Bruder, der jetzt da gerade neben dir sitzt, den kriegst du nicht mehr los. Da kannst du nicht denken, ja, wird sich schon irgendwann mal löst, das löst sich nicht mehr, sondern ihr alle, hallo, schaut euch, ihr müsst auch mit mir die Ewigkeit im Himmel verbringen. Deswegen ist es gut, wenn ihr das jetzt schon vom Ziel her denkt und jetzt schon sagt, also lieber kein blödes Wort über den Prediger heute mehr verlieren. Weil irgendwann muss ich ihm das gestehen, ne, und sagen, Mensch, ich habe halt damals blöd über dich gedacht. Also, jetzt schon am Riemen reißen. Vom Ziel her denken. Wir sind das Volk der Ewigkeit. Und wisst ihr, was mich in der letzten Zeit, wenn ich das vom Ziel her denke, mein Leben, was mich da jetzt mehr und mehr schockiert, ja, schockiert ist vielleicht übertrieben gesagt, aber sehr zum Nachdenken bringt, dass Jesus ja sagt, der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, und wenige sind, die den Weg in den Himmel finden. Und der Weg ist breit, und die Pforte ist breit, und viele sind es, die auf dem Weg in die Verdammnis gehen. Wisst ihr, diese Erkenntnis, warum es gerade wir sind, die auf diesem schmalen Weg durch die enge Pforte gehen und zu den wenigen gehören, die das tatsächlich erreichen werden. Das ist eine Erkenntnis, die mich teilweise nicht zur Ruhe kommen lässt, und dann komme ich zu einer großen Dankbarkeit, dass ich denke, ich bin ja kein bisschen besser als irgendjemand, der das Wort Gottes draußen einfach partout nicht annehmen will, aber aus irgendeinem Grund habe ich es gemacht. Halleluja. Und ich bin einer der wenigen, der auf dem engen Weg durch die enge Pforte gehen wird. Leute, das ist der zweite Gedanke, den wir vom Ziel her denken können. Ihr und wir haben eine Gnade empfangen, die fast schon unerklärlich ist, wo wir uns fragen, warum kapieren das denn die anderen nicht? Und wenn wir aus dieser Haltung heraus diese Dankbarkeit haben, dann haben wir schon ein großes Stück erlebt. Also, unsere Schuld ist vergeben. Wir schicken den Sündenbock in die Wüste. Wir nehmen diese Schuld nicht mehr an. Wir fangen an, unser Leben vom Ziel her zu denken. Ja, genau. Und da geht's eben dann mal los hier mit der... Machen wir die nächste Folie bitte. Der mag nicht mehr, der Chef hier. Danke. Ein Baum und ein Führerschein. Ich habe ja gesagt, mal ein Beispiel bringen von heute. Die Bewährungsprobe. Also ein faszinierender Gegenstand ist doch so ein Baum, oder? Komischerweise habe ich so viel über Baum nachgedacht die letzte Zeit. Da denke ich mir, da läufst du durch den Wald und heuer war ja so ein Apfeljahr, ne? Also Äpfel ohne Ende, oder? Aber wenn man sich das mal normal anschaut, schau dir mal jetzt einen Apfelbaum an. Da steht ein Stück Holz und aus dem Stück Holz stehen da so ein paar Holzäste raus und irgendwie ist da einfach nichts, oder? Und dann kommt der Frühling und dann kommt aus diesem Holz plötzlich irgendwie was raus. Es sind dann Blätter, dann kommen Blüten. Und dann wächst aus diesem Holz ein Apfel. Also ich check das einfach nicht, ne? Und den kannst du dann essen. Und gestern waren wir da mit Ela, wir waren gestern auf einem Geburtstag. Da habe ich zwei so richtige große Stücke Apfelkuchen reinkaut, ne? Dann geht mir, Mensch, was aus dem Holz alles so wächst, ne? Der Baum. Und jetzt steht doch der Baum ja gar nicht. Also heute Morgen, als ich zur Eisenbahn gelaufen bin und dann ich in Hochstadt musste ich umsteigen, da kam der Wind so aus Westen. Da dachte ich mir, Mensch, gut, dass ich kein Baum bin. Ne? Ich bin nämlich dann irgendwo dahin, wo ein bisschen windgeschützt war. Aber der Baum, der steht einfach da. Und der ist der Kälte ausgesetzt, der Hitze, der Trockenheit, dem Wind ist er ausgesetzt. Er muss wirklich, damit er Äpfel bringen kann, jetzt wieder in einem halben Jahr, er muss tatsächlich dieser Bewährungsprobe standhalten. Meistens spannt er sich auch keinen Sonnenschirm auf, der Baum, seine Blätter holt er sich, damit er die schützt. Und genau das ist es, Leute. Wir dürfen auch uns schon irgendwie vergleichen mit sowas. Wir stehen im Leben in dieser Welt und wir sind im Prinzip Bewährungsproben ausgesetzt. Also ich weiß, in der Vergangenheit, da kam mal so eine Strömung, so eine geistliche, pseudogeistliche Strömung aus den Vereinigten Staaten. Da kommen ja manchmal so seltsame Strömungen her. Und das war das sogenannte Wohlstandsevangelium. Die Älteren können sich vielleicht daran erinnern. Und dann neigen viele amerikanische Predigerinnen und Prediger immer noch dazu, so nach dem Motto, wenn du einmal Jesus angenommen hast, wird alles super in deinem Leben. Du wirst wohlhabend, du wirst nie mehr krank. Und dann kam natürlich auch der Gegenpol, wenn du krank geworden bist oder vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten kamst, ja, dann war die Frage, ja, was machst du denn falsch in deinem Leben? Weil das gibt's nun mal nicht. Leute, das ist ein Pseudo-Evangelium und definitiv nicht richtig, sondern Jakobus sagt, seht es doch als allerlei Freude an, wenn ihr in solche Bewährungsproben hineinkommt. Wisst ihr, allein das ist ja schon die Herausforderung, wenn wir das Leben vom Ziel her denken. Deswegen habe ich am Anfang zu euch gesagt, heute, ich habe mich gefreut, dass es heute so kalt ist, weil wenn ich mich ja nicht freuen würde, wäre es ja trotzdem kalt. Das war übrigens ein Spruch geliehen von Karl Valentin, der hat es über den Regen gesagt. Der hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, aber wenn ich mich nicht freuen würde, wird es auch regnen. Und wisst ihr, das schreibt hier, Jakobus schreibt hier nichts anderes. Er sagt, freut euch doch drüber, wenn ihr auf die Bewährungsprobe gestellt werdet. Denn es ist doch tatsächlich so, man stellt doch Menschen auch in seinem Umkreis, ich bin auch in meinem weltlichen Beruf mit Menschen zusammen, die ausgebildet werden, die jetzt Nachfolgerinnen und Nachfolger werden im Ingenieurbereich. Und man will die Leute natürlich auch mal auf eine Bewährungsprobe stellen. Das heißt, man gibt ihnen ein Projekt, ein kleines Projekt, nicht zu übermäßig vielleicht, damit man sieht, wie belastbar sind die, wie viel denken sie schon, wie viel können sie sich schon irgendwo hineinfinden. Und deswegen müssen wir uns freuen, wenn Jesus uns eine Bewährungsprobe überhaupt zutraut. Das ist ein ganz anderes Denken, vom Ziel her gedacht. Denn er will mit dieser Bewährungsprobe eins nicht erreichen, uns mal wieder niederdrücken. Denen zeigen wir es heute wieder mal. So nach dem Motto, da sitzen sie im Himmel da oben, ne, und sagen, hey Leute, so hat übrigens die griechische Kultur und auch die römische Kultur mit ihrer Göttervielfalt gedacht. Die haben die Götter ziemlich vermenschlicht und haben gedacht, ja, da oben sitzt jetzt wieder der Zeus und sagt, Leute, trinken wir noch einen Humpen Wein und dann schicken wir den Hermes da runter und du machst mal was, damit hier die Leute wieder mal ein bisschen in Aufruhr kommen. Die Menschen sahen sich so als Spielball der göttlichen Gewalt und Jesus dreht im Prinzip dieses ganze Prinzip um. Er sagt, freu dich, wenn du von mir auf die Bewährungsprobe gestellt wirst, denn wir erreichen eins, wir kennen die drei Schlagworte, Bewährungsprobe und das Ziel soll sein Standhaftigkeit und Reife. Damit du, wie dieser Baum, den wir hier auf dem Bild sehen, eben in der Bewährungsprobe stehen bleibst. Na, der Führerschein ist eben auch ein aktuelles Beispiel, ne? Also, ihr wisst, wenn ihr den Führerschein habt, ihr müsst erstmal Theorie machen und ich fand das irgendwie so gewaltig damals. Ich war jetzt kein Kind, das irgendwie auf einem Bauernhof groß geworden ist. Also, meine Cousins, die hatten am Bauernhof, die sind natürlich schon mit 10, 11, 12 Jahren mit dem Traktor da durch die Gegend gefahren. Also die konnten dann schon Gang schalten und das ganze Zeugs. Ich nicht, ich musste mir irgendwann mal in den Golf reinsetzen, dann ist es losgegangen. Und ach, wie oft hat mein Fahrlehrer seine Stirn aufs Cockpit geschlagen und hat gesagt, mein Auto, mein Auto, mein Auto, mein Auto. Aber der hat mich echt vor Anfang an gleich... Also der ist mit mir nicht irgendwo in einem Nebenparcours gefahren oder was, sondern da ist in Kronach reinsetzt und ich bin voll im Verkehr mitgefahren. Ne? Also eine Bewährungsprobe, ich habe ja da hingeschrieben, mit Lehre, also es ist einfach jemand dabei, der Heilige Geist ist mit uns. Aber ich habe mich ja trotzdem gefreut, diese Bewährungsprobe einzugehen, während ich da mit dem Führerschein gestartet bin, weil ich wollte ja was? Ein Ziel erreichen. Ich habe in dieser Bewährungsprobe vom Ziel her gedacht. Nämlich, ich habe mich gesehen, wie ich dann in mein Auto steige. Ah, war das ein schönes Leben damals. Da gab es dieses begleitete Fahren mit 17 noch nicht, ne? Jetzt, wenn es ein begleitetes Fahren mit 17 magst, ja, ich finde es gut, ne? Meine Kinder haben es auch gemacht. Aber da hockt natürlich immer der Vater dann daneben. Ne? Das ist früher bist du dann eingestiegen und ab, ne? Kein Papa, kein Smartphone. Wenn ich weg war, war ich weg. Meine Mutter konnte nicht sagen, der hat noch keine zwei Haken. Was ist denn da heute los? Ich habe ihm gerade auf WhatsApp geschrieben. Ne? Was wird denn das sein? Ne? Wir waren einfach weg. Ne? Und die Mutter war daheim und hat gedacht, naja, sie werden schon wieder kommen. Bei uns war dann immer der Spruch, wenn sie Hunger haben, kommen sie schon wieder. Tja, so ändert sich die Welt. Ne? Jetzt gibt es ja auch dann noch die Trackings. Also jetzt wollen ja manche Eltern auch sehen. Wisst ihr, das waren damals einfach in dieser Bewährungsprobe, die man so hatte, auch für die Eltern ganz anders. Da mussten sie ganz anders vertrauen, wenn die Kinder halt weg waren, waren sie weg. Und so lässt sich der Fahrlehrer tatsächlich ins Auto steigen, ne? Und dann fährst du tatsächlich da schon richtig im Verkehr mit. Und du weißt aber, der Fahrlehrer, der hat auch noch Pedale, wo er dann mal eingreifen kann, Kupplung drücken oder bremsen kann, wenn irgendwas schief läuft. Und so dürfen wir das auch immer wieder sehen, Leute. Wenn Jesus uns in Bewährungsproben hineinstellt, und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, dann ist er immer, immer, immer bei uns. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du gehst mit mir auch durchs tiefste Tal, sagt hier David im Psalm 23. Jesus ist immer bei uns. Auch wenn es ganz dunkel wird in deinem Leben, bist du nicht ein Spielball der Götter, sondern du bist in einer Bewährungsprobe. Und dann freust du dich natürlich. Ne? Habt ihr eigentlich gewusst, dass Freude kein Zufallsprinzip ist, das irgendwann mal über dich kommt? Oder auch, ich gehe echt mal ganz mutig einen Schritt weiter. Auch Traurigkeit ist letztendlich kein Gefühl, das einfach über dich kommt, sondern du kannst dich tatsächlich entscheiden, dich zu freuen. Du kannst dich entscheiden, dich zu freuen. Und in aller Regel ist es so, dass die Gefühle sich nach und nach deiner Entscheidung unterordnen. Wenn du dich natürlich morgens schon entscheidest, ah, heute ist so kalt und ist so lang dunkel. Und wenn ich vom Arbeit heimgehe, schon wieder dunkel. Und dann ist auch noch irgendwie so trist. Und dann denkst du vielleicht, gestern haben wir beim Geburtstag noch drüber gesprochen, über die armen Menschen in Island, die jetzt diese Polarnacht haben. Oh, dann leidest du mit denen auch noch mit. Ne? Immer zu dunkel. Und dann entscheidest du dich, aber dich zu freuen. Das ist eine Bewährungsprobe, denn ich freue mich jetzt schon. Ich sage, Herr, wenn du mich durch Dunkelheit gehen lässt, durch kurze Tage, dann freue ich, also ich fieber ja direkt auf diesen 21. Dezember zu, ne? Und die alten Haudegen unter uns kennen vielleicht diesen Spruch dann, Weihnachten ein Haar, ich sag's mal auf Fränkisch erst und dann auf Hochdeutsch, Weihnachten ein Hochschritt, Neujahr ein Hochschritt, drei Könige Hirschsprung, Lichtmess eine Stunde. Also auf Hochdeutsch, an Weihnachten ein Hahnenschritt, an Neujahr ein Mannesschritt, an drei König ein Hirschsprung und an Lichtmesse eine Stunde. Das war eben so diese Bauernregel oder dieser Spruch. Und deswegen, wenn wir nicht durch Dunkelheit gehen, Leute, sei doch mal ehrlich, stell dir vor, du wohnst in Kalifornien oder in Florida oder irgendwo, es ist immer zu warm, immer zu Sonne. Irgendwann kannst du das gar nicht mehr schätzen, weil es halt immer zu da ist. Deswegen erklären wir uns bereit, uns zu freuen, wenn wir in so viel schöne Bewährungsproben kommen. Und wenn du gerade in einer Bewährungsprobe bist, hey, versuch dich trotzdem zu freuen und das von hinten her zu denken, von der Reife. Zack. Die Standhaftigkeit. Ja, der Baum. Warum steht denn der eigentlich? Hier sieht man mal, der wird gerade im Wind ausgesetzt. Der steht, weil er sich gut eingegraben hat. Sein Wurzelwerk. Aber weil er gleichzeitig oben auch eine gewisse Flexibilität mitbringt. Ne? Also die Statik ist da entscheidend. Und wisst ihr, wenn wir das wieder auf unser Christsein übertragen, also du brauchst im Prinzip ein gutes Wurzelwerk. Aber, und da scheitern manche Christen, du brauchst doch eine gewisse Flexibilität. Also wenn du so dieser, ich nenne es jetzt mal, dieser harte, mit Zähne zusammengebissenen Hardcore-Christ bist und sagst, es steht geschrieben. Und du beißt dich im Prinzip durch dein Christsein durch und du lässt die Flexibilität vermissen, meine liebe Christin, mein lieber Christ, dann wirst du letztendlich irgendwann Schiffbruch erleiden. Es ist doch tatsächlich so, auch wenn du das vielleicht heute als starrer Christ nicht akzeptieren willst, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß im Christsein. Es gibt zwischen Schwarz und Weiß Grautöne. Ich will damit jetzt ja nicht ein liberales Christentum predigen. Aber es gibt schon Punkte in der Bibel, die man so und so leben kann. Und die Erkenntnis, die du hast, ich muss dich enttäuschen heute Morgen, es sagt aber der Herr Jesus und nicht ich, deine Erkenntnis ist Stückwerk. Du siehst immer nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen. Und wir neigen manchmal dazu, in unserer Unflexibilität unseren kleinen Ausschnitt, den wir sehen, als das Ganze zu sehen. Also wir meinen, das, was ich jetzt erkannt habe, das ist alles richtig. Und das ist aber leider nicht der Fall, sondern dein Wissen, meine Erkenntnis, die Predigt heute ist Stückwerk. Du wirst vielleicht heute heimgehen und sagen, ja, das eine kann man so auch anders vielleicht sehen oder so sehen, das darfst du auch. Das heißt nicht, dass du dann ein bibelkritischer Mensch bist, der den Flammen der Hölle zum Opfer fällt, sondern wir dürfen tatsächlich nachdenken und es gibt Grautöne. Und eine gewisse Flexibilität im Christsein braucht man, solange man sich auf den Boden des Wortes Gottes aufhält. Also, wenn wir letztendlich unflexibel sind und starr, dann wird's schwierig. Seht, die Ela kennt diesen Baum, ne? Also du kanntest diesen Baum, Ela, bist traurig, gell? Das war dein Lieblingsbaum. Aber den habe ich kürzlich in Kronach dann mal fotografiert. Also das, so sieht ein Christ aus, der so ziemlich starr im Leben dran ist. Irgendwann, wenn du dich nicht mal, wenn du nicht bereit bist, auch mal mit den Strömungen mitzugehen, wohlgemerkt, ich muss da ganz vorsichtig sein. Es geht immer, die Wurzeln sind immer gegründet im Wort Gottes und in Jesus. Das ist ganz entscheidend. Aber wenn wir eine gewisse Starrheit anlegen und meinen, das, was wir jetzt alles verstanden, was ich jetzt alles verstanden habe, das ist es. Und jetzt muss ich eigentlich allen Menschen nur noch beibringen, genauso zu denken wie ich, genauso zu handeln wie ich. So nach dem Motto, Herr, warum sind denn nicht alle Menschen so wie ich? Mensch, wäre das Leben schön, oder? Ihr würdet dieselben Serien schauen wie ich auf dem Fernseher. Ihr würdet die gleichen Bücher lesen. Ihr würdet die gleiche Musik gut finden. Ach, wäre das nicht schön? Nee, das wäre ziemlich grausam, oder? Das ist genauso wie mit der dunklen Jahreszeit und der kalten Jahreszeit. Wenn alles gleich ist, kannst du dich ja auf gar nichts Neues mehr freuen, wenn du durch Bewährungsproben durchgehst. Also Flexibilität heißt nicht beliebig. Flexibilität heißt gegründet mit den Wurzeln im Wort Gottes, ganz klar. Aber eben in den einfachen Dingen. Es heißt doch dann immer so, in den klaren Dingen Einheit und in den unwichtigeren Dingen Freiheit. Aber über alle muss die Liebe sein. Und es gibt Fakten in der Bibel, die sind unausweichlich richtig. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wir können zu unserer Erlösung nichts mehr dazu tun. Das ist einfach Fakt. Aber wie du zum Beispiel beim Lobpreis dich verhältst oder wie du dich im Gottesdienst verhältst oder ob du jetzt zu einer Pfingstgemeinde gehören willst, die etwas lockerer sind oder ob du lieber in einer klassischeren Gemeinde bist mit Orgelmusik und mit feierlich Gänsehaut, hey, das ist alles dir überlassen. Da ist Flexibilität gut. Und verrückterweise, wenn Gemeindespaltungen auftreten, spaltet sich die Gemeinde im allerwenigsten über diese Wahrheiten, über das Wort Gottes, sondern drüber, was wir für Lieder singen im Lobpreis, wer predigt, was wir predigen, wie wir predigen, ob beim Abendmahl kein Sauerteigbrot verwendet werden darf und ob man überhaupt Traubensaft trinken darf, wenn doch in der Bibel einfach irgendwas bla 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 bla. Und da können wir uns drüber streiten und verlassen wir die Gemeinde, weil eben das Brot bei einer Nachbargemeinde vielleicht kein Sauerteig enthält, keine Ahnung. Also die meisten Kirchenspaltungen scheitern nicht an grundlegenden Dingen, die meisten Gemeinden scheitern nicht an grundlegenden Dingen, sondern meistens an Stil und Philosophie. Habt ihr das gewusst? Stil und Philosophie. Dabei ist im Stil wirklich Freiheit. Und manche Menschen kommen in die Gemeinde und wenn sie eine Zeit lang in der Gemeinde sind, dann wollen sie aber, dass sich die Gemeinde ändert. Leute, es ist genau umgedreht ist der Fall. Du hast Freiheit, eine Gemeinde zu finden, die richtig auf dem Wort Gottes steht, das ist wichtig, die deinem Stil entspricht. Das ist überhaupt keine Sünde. Wenn du sagst, ich bin lieber der Typ Jesus Freak, ich mag ganz andere Musik als das, was wir hier bieten, ich will es etwas härter, ich will es so und so, ey, ist es okay. Dann geh in eine Gemeinde von Jesus Freaks, wo einfach kein Tageslicht reinkommt, sondern alles schön dunkel ist, Nebel ist, ey, ist okay. Aber versuch nicht, die Gemeinde, in die du gehst, zu verändern, dass wir ab nächsten Sonntag hier Jesus Freak machen. Wisst ihr, Stil und Philosophie, das Leben vom Ziel her denken. Ziel ist nicht, dass du die Gemeinde so veränderst, dass dir die Gemeinde hier auf Erden gut gefällt. Denn die Gemeinde hier auf Erden ist ja endlich. Du musst vom Ziel her denken. Was erreichst du damit, mit deiner Handlung, mit deinen Wünschen für die Ewigkeit? Und das ist entscheidend. Und wenn wir diesen Blick immer wieder aufsetzen, dann ist es uns klar, in unwichtigen Dingen sind wir lieber flexibel, bevor wir dann brechen wie der Baum. Und Leute, ich bin jetzt seit 1996 entschiedener Christ. Und ich war in einem großen Hauskreis. Ich könnte euch Namen von diesem Hauskreis nennen, die mir geholfen haben, zu Jesus zu kommen. Und nicht mal 10% der Menschen dieses Hauskreises sind noch bei Jesus. Ja, es waren vielleicht 15 Leute in dem Hauskreis und 3, 4 sind noch übrig. Alle anderen haben Schiffbruch erlitten, meistens an Stilfragen, Philosophiefragen, manche auch an partnerschaftlichen Sachen wie Ehen. Das ist das, was ich eingangs nochmal gesagt habe mit dieser schmalen Straße. Ich weiß nicht, warum ich nicht zu denen gehören musste, die hier Schiffbruch erlitten haben, sondern warum ich noch bei dir sein darf, Herr Jesus. Ich bin dir so dankbar dafür, Herr. Echt. Echt. Tja. Diese Standhaftigkeit. Und dann haben wir eben wieder hier auch diesen Führerschein. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Also zwei meiner Töchter, meine Zwillingstöchter, die machten Führerschein genau über diese ganz, ganz schöne Corona-Zeit. Ach, war das schön. Der Führerschein, der hat dann für beide damals dann 8.000 Euro gekostet. Da hat's angefangen, dann sind sie gefahren, dann durften sie wieder nicht mehr fahren. Dann durften sie wieder keinen Theorieunterricht besuchen. Dann durften sie wieder mal fahren, dann wieder mal nicht fahren. Dann war wieder irgendwie alles vergessen. Dann ist wieder irgendwie losgegangen. Dann war wieder alles vergessen. Dann haben sie keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich sie an den Tisch geholt, habe gesagt, wir schließen jetzt hier einen Vertrag. Ich finanziere das. Ihr müsst jetzt sagen, ja oder nein. Haben sie gesagt, ja. Und dann haben sie tatsächlich irgendwann mal den Führerschein geschafft. Und wir hatten alle ziemlich Frust. Das muss man echt sagen, ne? Aber ich habe immer vom Ziel her gedacht. Vom Ziel her gedacht. Ich habe einige Bewerbungen dann später mit den Mädels gemacht für ihre berufliche Laufbahn. Und da stand immer wieder drin, BKW vorhanden, Führerschein vorhanden. Und dann habe ich immer diesen Haken gesetzt. Vom Ziel her gedacht, habe ich mir gedacht, was macht jemand im ländlichen Gebiet, wenn er nicht in München, Nürnberg, Berlin oder sonst wo wohnt, wo ständig U-Bahn, S-Bahn, Trambahn, E-Roller, Uber, Taxi, Bus. Also in München bin ich fast immer überfordert, weil ich immer denke, mit was fahre ich denn jetzt zum nächsten Ziel? Nämlich die S-Bahn, die U-Bahn, den Bus, den E-Roller, ein Rad, ein Auto, ein Uber, ein irgendwas. Bei uns am Land ist es immer ganz einfach. Du musst ins Auto steigen, oder? Also vom Ziel her gedacht haben wir uns überlegt, wir gehen durch diese blöde Zeit durch und ich unterstütze meine Kinder. Ich möchte, dass sie einen Führerschein haben, damit sie auch hier eine Möglichkeit haben, eben in ein Berufsleben einzusteigen. Und dafür hat sich das doch gelohnt, oder? Dass ich geduldig war und dass wir diesen Frust bewältigt haben, dass wir standhaft geblieben sind. Leute, Standhaftigkeit ist wirklich ein Geschenk des Heiligen Geistes, das er uns wirklich zusprechen will, damit wir nicht von jedem Wind umgestoßen werden. Nicht von jedem Wind umgestoßen werden. Was ich vorhin gesagt habe über Gemeinde, über Stil und Philosophie. Eine Gemeinde muss auch insgesamt aus Christen bestehen, die eine Standhaftigkeit haben. Gemeinde ist kein Geschmacksverstärker für deine Geschmäcker und wird es nie sein. Aber viele Menschen, von denen ich erzählt habe, die jetzt nicht mehr da sind, die sind in die Gemeinde gekommen, um ihr Leben gestaltet zu bekommen. Aber das ist eben genau umgedreht. Du kommst in die Gemeinde, du wirst eingebaut als Stein, wie Jesus das will, und du hast gefälligst diese Rolle einzunehmen, die Jesus für dich vorgesehen hat. Nicht, was irgendjemand für dich vorsieht, sondern was Jesus für dich vorgesehen hat. Und wenn du weißt, du bist an der richtigen Stelle, in der richtigen Position, mit den richtigen Talenten eingesetzt, dann ist es doch schön. Und es gibt aber auch Phasen in der Gemeinde, wo man meint, naja, man könnte eigentlich schon woanders irgendwie sein, es wäre schön. Und da geht's aber wirklich darum, Jesus zu vertrauen, dass er dein Herz sieht und dass er dich letztendlich immer in dieser Bewährungsprobe, auch in dieser Wartehaltung, die du vielleicht hast, dorthin bringen wird, wo er dich haben will. Manchmal gehört echt Geduld dazu. Viele Menschen habe ich erlebt, die an Gemeinde gescheitert sind, weil sie gewusst haben, vielleicht sie haben eine Berufung als Prediger oder als Lobpreiser oder als irgendwas, aber sie konnten diese Bewährungszeit und diese Standhaftigkeit nicht an den Tag bringen, bis der Herr wirklich gesagt hat, so jetzt ist es soweit. Und es gehört einfach manchmal dazu, Geduld zu haben, warten zu können, auch sich mal wirklich unwohl zu fühlen und dem Herrn zu sagen, ich bleib standhaft. Und sich auch auf die Leiterschaft zu berufen, wenn es denn darauf ankommt, dass ihr meint, ihr seid falsch eingesetzt, ihr könntet so viel Segen bringen, wenn denn nur die Leiterschaft endlich mal erkennen würde, was in mir steckt. Mensch, wenn das ist der, mein Mentor, der Wolfgang Berger, der hat in solchen Situationen immer gesagt, auch wenn ich anders gedacht habe wie er, und da hat er gesagt, mach's doch mal so und so und so. Ah, ich sag, ich kann das irgendwie nicht. Da habe ich dieses und jenes Gefühl und da denke ich so und so. Hat er gesagt, weißt du, was du jetzt machst? Du machst das jetzt mal so, wie ich das dir sag. Probier's mal aus. Und wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast oder dich der Feind angreifen will, dann sagst du, bitte wende dich an Wolfgang Berger. Der hat's gesagt. Das habe ich doch noch gemacht. Und es ist eigentlich entspannend in der Gemeinde, wenn du irgendwas verändern möchtest oder was verbessern möchtest, dann kannst du das Jesus sagen und dann sagst du, und Herr, aber bitte wende dich immer schön an die Leiterschaft. Die ist tatsächlich dafür verantwortlich. Und mir ist klar, als Leiter und als Älteste einer Gemeinde, und es ist wirklich der Ältestenschaft klar, wir werden nicht nur für uns Rechenschaft ablegen müssen, sondern auch dafür, wie wir für die Gemeinde gesorgt haben. Und damit wir, wie heißt es in dem Wort Gottes, damit wir diesen Dienst nicht mit Sorgen machen müssen, betet für uns als Leiterschaft immer wieder, damit wir hier standhaft sind, geduldig sind, und manchen Frust bewältigen können, der auch mit Gemeinde einhergeht, auch mit euch Menschen. Aber ich denke ja vom Ziel her. Ich denke mir, was ich eingangs gesagt habe, wenn wir in dieser Konstellation, wie wir jetzt sind, einst vor dem Thron Gottes stehen, Leute, dann ist jede Frustbewältigung, jede Schwierigkeit, die wir haben, Schall und Rauchen. Wir denken, gut, dass wir das investiert haben, oder? Hey, das ist gut investiert. Und du sollst im Prinzip aber eben auch zur Reife kommen und wir sollen zur Reife kommen. Zur Reife. Also, mancher von euch kennt bestimmt die Stelle, wo Jesus an einem Feigenbaum vorbeigeht und er hat Lust auf Feigen. Das habe ich mit ihm gemeinsam. Ich bin der totale Feigenfan, ne? Getrocknete Feigen, getrocknete Datteln, wow. Oh, getrocknete Rosinen mit Schokomandel, wow. Genial, oder? Danke, Herr. Und Jesus kommt da hin und will Feigen und da sieht er, dass an dem Baum nichts dran ist. Und was macht er? Ein Baum, der keine Frucht bringt, sagt Jesus, du sollst verflucht sein. Und als er dann wieder zurückkommen und an dem Baum vorbeilaufen, ist er verdorrt. Also, es ist einfach so, Jesus möchte, wenn wir bekehrt sind, wenn wir mit ihm gehen, dass wir über die Bewährungsprobe und unsere Standhaftigkeit zur Reife gelangen. Und jeder Christ hat das Recht, erstmal unreif zu sein. Also das gehört eben zu dieser zu diesem Reife-Thema auch dazu. Denn niemand kommt auf die Idee, jetzt, oder? Wenn du hingehst und findest keine Äpfel an dem Baum, würdest du wahrscheinlich nicht hergehen, die Motorsäge ansetzen und sagen, also der Baum, ne? Kein Apfel dran, kein oder Kirschbaum, nix dran, Pflaumenbaum, keine Pflaumen dran. Den sägen wir ab. Nee, weil du weißt, er braucht eine gewisse Zeit, er braucht gewisse Umgebungen. Und so ist es auch, Leute, mit uns in der Gemeinde. Wir sind immer in gewissen Punkten noch unreif. Und wir brauchen eine reife Zeit. Und da gehört es dazu, dass du bereit bist, diese Standhaftigkeit zu beweisen, diese reife Zeit in deinem Leben zuzulassen. Und hört auch zu, es gehört auch dazu, dass ihr den anderen Menschen, die in der Gemeinde sind, auch eine reife Zeit zugesteht. Ne? Also, häufig ist es ja dann so, dass man meint, wenn man 10, 12, 15 Jahre in der Gemeinde ist, es kommen neue Leute dazu, dann die müssten doch auch gleich wieder das, da kommt, ich weiß immer, früher war das Thema vor 30 Jahren, nicht ins Kino gehen. Tanzen gab's nicht, sondern das hieß rhythmische Bewegungen. Weil Tanzen war böse, rhythmische Bewegungen. Und dann ist man in die Gemeinde gekommen und hat eigentlich no problem gehabt zu tanzen. Ich habe heute noch keine Probleme mit meiner Frau, einen Walzer aufs Parkett zu legen. Ne? Aber das war damals dann schon, so nach dem Motto, was, du tanzt noch? Boah. Und du gehst noch ins Kino, noch, ne? Dieses noch immer. Das heißt, naja, irgendwann wirst auch du verstehen, dass das ganz schlecht ist, ins Kino zu gehen. Also es war damals so ein Wunder, muss ich immer wieder sagen, für die Jüngeren. Also es ist ein Wunder, dass ich hier stehe. Das ist ein Wunder, ne? Wenn ich mir denke, aber warum? Weil ich gewusst habe, Jesus liebt mich. Ich habe ihn jetzt endlich angenommen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich ertrage alles für dich. Echt, alles. Und Leute, man hat einiges ertragen. Ich will jetzt nicht eure Gefühle, ich spreche jetzt aus meinen Gefühlen, ne? Man hat ertragen, dass die Tante Elfriede gezwungenermaßen vor an die Orgel sich setzen musste und es musste ein Lied aus dem 17. Jahrhundert gesungen werden. Ja, okay, hey, ich habe gedacht, die Alten freuen sich, die haben das mit solcher Inbrunst gesungen. Dann hatten wir irgendwann mal mit ganz viel Liebe geschafft, dass die Orgel durch ein Klavier ersetzt wurde. Die Tante Elfriede hat es auf dem Klavier runde. Dann gab es natürlich noch die Chore früher, Chöre. Die mussten auch noch singen. Also wir hatten teilweise einen Vorspann von 60, 75 Minuten, bis der Gottesdienst überhaupt begonnen hat. Und ich habe das alles geliebt, Leute. Ich habe es einfach geliebt, weil ich Jesus geliebt habe. Ich denke immer wieder, Jesus gibt dem Neubekehrten einen Kick. Den kannst du mit Kokain und sonstigen Sachen wahrscheinlich gar nicht vergleichen. Du kriegst den totalen Kick und dann setzt er dir eine rosarote Brille auf und dir gefällt einfach alles. Und dann kommt es eben den Menschen, die in die Gemeinde hineinkommen, auch diese reife Zeit zuzugestehen. Aber es muss auch wirklich eine reife Entwicklung sichtbar sein. Und da dürfen wir uns gegenseitig helfen. Aber wir brauchen wirklich die Sensibilität des Heiligen Geistes dazu. Nicht des überstülpenden Leuten, sondern mit Liebe, wie es immer wieder heißt, hier die Reife herbeiführen. Irgendwann muss aber die Reife kommen. Es muss Frucht sichtbar sein in deinem Leben. Ich weiß, das setzt dich jetzt vielleicht ein bisschen unter Druck. Aber es ist in einem Entwicklungsprozess einfach so, dass er hier schreibt, dass der Bruder von Jesus, dass wir uns freuen sollen, wenn wir in eine Bewährungsprobe kommen, weil wir das Leben von hinten her denken, Herr, wenn du mich jetzt schon so hernimmst und in den Schraubstock jetzt einspannst und ich mich eher unwohl fühle in der Situation, dann freue ich mich, Herr, denn du willst mich nicht zerstören, sondern du möchtest jetzt, dass ich eine Standhaftigkeit entwickle, dass meine Wurzeln tiefer gehen. Und dann weiß ich, Herr, es wird eine Frucht daraus entstehen, eine Frucht. Und die Frucht, die will ich sehen, Herr Jesus. Deswegen bleibe standhaft. Und jetzt kommt die Garantie. Jesus garantiert die Frucht. Er garantiert sie. Es wird aus deiner schwierigen Phase, in der du momentan bist, in der du jetzt standhaft bleibst, es wird Frucht daraus entstehen. Und du wirst diese Frucht ernten können. Halleluja. Und da warte ich drauf. Ich weiß nicht, wo wir investieren. Vielleicht hast du ganz schwierige Phase auf deinem Arbeitsplatz. Wie viele Menschen haben schwierige Phasen auf ihrem Arbeitsplatz. Aber da standhaft zu bleiben, wisst ihr, das ist manchmal so wichtig. Es gab da einen Vater, der hatte 3 Söhne, die wollten nichts von Jesus wissen. Und der hat immer gesagt, Herr, ich möchte, dass ich ein total schönes Leben führe, total gesund. Und dass ich ja nahezu schon entrückt werde und nochmal ganz leicht sterbe, damit meine 3 ungläubigen Söhne verstehen, dass ein Leben mit dir einfach eine Wonne ist. Seine wahre Geschichte. Wisst ihr, dieser Mann wurde daraufhin von schwersten Krankheiten heimgesucht. Er ist durch ein totales Krankheitstal gegangen. Er hat Standhaftigkeit bewiesen, ist in dieser Phase an Gott dran geblieben. Er ist unter größten Schmerzen, so schreiben es seine Söhne, letztendlich dann gestorben. Und alle 3 Söhne haben sich bekehrt, weil sie gesagt haben, unser Vater ist standhaft geblieben in dieser Phase. Und wenn ein Mann wie unser Vater, der so an Jesus geglaubt hat, mit solchen Qualen sterben muss, was erwartet die Menschen, die sterben werden und nicht an Jesus glauben? Sie haben sich alle 3 zu Jesus bekehrt. Wisst ihr, das Ding ist völlig anders gelaufen, als der Vater gebetet hat. Aber das Ergebnis, die Frucht, die ist geblieben. Diese Geschichte bewegt mich immer. Also die Entwicklung kommt, die Reife, und dann kommt die Frucht. Ah, und so ist es dann auch beim Führerschein. Ne? Das Wort Reife, wenn du den Führerschein hast, also man spricht dir dann die Reife zu, selbstständig am Verkehrsgeschehen teilzunehmen. Ne? Wir wissen aber, oder, dass es trotz allem noch einen Reifeprozess braucht. Stimmt's? Ja, ne? Also das geht im Prinzip immer weiter. Die meisten Unfallleute sind die zwischen 18 und 23. Die führen die Unfallstatistik an. Warum? Ja, weil der Reifeprozess ruhig weitergehen kann. Das stimmt. Aber du hast dann zumindest die Reife, wisst ihr? Und ich sehe das einfach auch so. Du bist dann in der Gemeinde drin, du kriegst dann schon die ersten Dienste und jetzt kommt wieder das, was wir in der Gemeinde wirklich brauchen. Liebe und Nachsichtigkeit miteinander. Also nicht gleich zu erwarten, wenn dann jemand eben neu als Prediger eingesetzt ist, als Lobpreiser oder egal welche Dienste er vielleicht im Verborgenen macht, nicht gleich wieder mit der Keule drauf zu hauen, sondern jedem Menschen wieder einen Reifeprozess zuzugestehen, denn er hört nie auf. Wenn du dann in deiner neuen Tätigkeit eingesetzt bist, dann beginnt wieder ein Reifeprozess. Und du hörst die Predigt heute anders als jeder andere, der hier sitzt. Jeder hört jetzt die Predigt aus seiner persönlichen Situation heraus oder vielleicht aus irgendjemand, den er kennt, und hört ganz andere Sachen, als du hörst. Also wenn du jetzt meinst, ihr habt alle dieselbe Predigt gehört, dann ist es zwar grundsätzlich richtig, dass ihr alle dieselbe Predigt gehört habt, aber ihr selbst habt jeder für sich was ganz anderes gehört als der oder die andere. Ihr geht dort alle raus und habt faktisch für euch was anderes mitgenommen als jeder andere. Ihr könnt vielleicht das ein oder andere rezitieren, aber den einen ist vielleicht die Bewährungsprobe wichtig, dem anderen, dass er sich freuen soll, dem anderen, dass er standhaft bleiben muss in einer gewissen Situation, dem anderen, dass ihm die Reife fehlt oder dass er merkt, Mensch, da habe ich doch tatsächlich schon was erreicht. Und so hört ihr die Predigt alle aus eurer persönlichen Warte. Und das ist doch genial, wenn wir das Leben vom Ziel her denken. Wenn du dein Leben vom großen Ziel her denkst, von der Ewigkeit her, glaub mir, viele Sachen, über die du dich vielleicht heute Morgen noch aufgeregt hast, ist dir, Leute, ob das die Weltpolitik ist, ob das der Merz ist, der Trump, der Putin, alles okay, kann man sich drüber aufregen, kann negative Gefühle haben, aber eins weiß ich, und das schreibt der Wilhelm Busch, dieser alte Pastor, der schreibt immer, der hatte da Predigt gehalten und die Nazis haben sich hinten reingesetzt und haben da seine Predigten gestört und haben ihn ausgelacht und so weiter. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, und ihr da hinten, wisst ihr, Leute, ihr könnt lachen, was ihr wollt. In 100 Jahren, hat er gesagt, wissen wir alle, wer heute die Wahrheit geglaubt hat. Das schreibt er in seinem Buch Jesus, unser Schicksal. Könnt ihr nachlesen, Wilhelm Busch. Und das ist genau das Entscheidende. Ob du dich heute über den Trump, über den Merz, über Rentenpaket, über was weiß ich auf, ich habe heute früher die Bilder am Sonntag durchgeblättert. Also eigentlich liegt die Welt im Chaos, oder? Und jetzt kommt's. Wir sind in einer Bewährungsprobe, Leute. Jetzt kommt's darauf an, dass wir als Christen Standhaftigkeit beweisen. Dass wir nicht einstimmen mit den Stammtischbrüdern und auch noch mit draufhauen, sondern dass wir jetzt anfangen, anders zu denken. Möchtest du Bundeskanzler sein? Möchtest du Präsident von den Vereinigten Staaten sein? Möchtest du der Putin sein oder der Zelensky? Ja, drauf schimpfen auf die Leute kannst du schon gern und sagen, die haben alle ein bisschen an der Mattscheibe, aber ich denke mir, wow, ey, wenn du da drin steckst und musst diese Entscheidungen treffen, dann werde ich demütig und sage, ich bete für die Leute, dass sie wirklich zumindest das halbwegs durchstehen. Und wenn wir es von der Ewigkeit her denken, wie es der Wilhelm Busch sagt, in 100 Jahren, wissen wir alle, dass das, was der Trump gemacht hat, was der Putin gemacht hat, alles nicht mehr wichtig ist, weil wir dann im Himmel sind, weil wir bei Jesus sind. Bitte nicht jetzt sagen, ist alles gleichgültig, alles wurscht. Ich mache auf pietistisch und mache auf Biedermeier, ne? Die Biedermeier, die haben irgendwann mal gesagt, mein Garten ist atomwaffenfreie Zone. Ich laufe am Sonntag mit meinem Regenschirm und meinem Sonnenschirmchen durch die Gegend und lass einfach den Herrgott, da kommt dieser Spruch her, einen guten Mann sein. So nicht, sondern wir setzen uns ein, wir nehmen die Bewährungsprobe an, wir gehen in die Standhaftigkeit und denken unser Leben und alle Handlungen, die du machst, ab heute vom Ziel her, im Namen Jesus. Amen.